Ja, ist gut. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Guten Morgen zusammen. Ich grüße Sie alle herzlich mit dem Wochenspruch. Der steht in Micha. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Micha war ein Prophet, der sich gegen soziale Missstände stellte. Er war sich sicher, dass es Gottes Wille ist, sich gegen das Unrecht aufzulehnen. Und hier mit diesem Vers macht er uns heute Morgen deutlich, was Gott damit von uns, von der Gemeinde fordert. Über den eigenen Tellerrand hinaussehen und Liebe üben an denen, die unsere Hilfe brauchen. Wir feiern heute zusammen Abendmahl. Gott will uns begegnen und wir dürfen mit unseren Brüdern und Schwestern gemeinsam zu ihm kommen, so wie wir sind. Als ich heute Morgen ins PGH kam, fühlte ich mich schon willkommen, obwohl der Gottesdienst noch nicht begonnen hatte. Kaffeeduft und fröhliches Singen lagen in der Luft, die Technik war schon beim Einrichten. Und das, finde ich, das macht unseren Gottesdienst so wunderbar, das macht, dass er gelingt. Und es ist schön, dass so viele daran mitwirken. Predigen wird heute unser Pfarrer Christian Höhne. Offiziell ist er ja Ehrenamtlicher, wie wir alle. Morgen, 15.10., beginnt sein ordentlicher Dienst als Pfarrer hier. Schön, dass du da bist, Christian. Ich bin Jutta Kroll und ich darf Sie durch den Gottesdienst geleiten. Jetzt die entscheidende Heckinghauser Frage. Hat jemand heute Geburtstag? Ich sehe niemanden. Dann wollen wir Gott loben und preisen mit dem angeschlagenen Lied. Fangen wir an.
Thank you. Ich lade Sie zu einem Gebet ein. Vater im Himmel, wir sind in deiner Gegenwart. Bitte sprich du zu uns. Schenk uns ein Wort für unser Herz. Und schenk uns ein Herz für dein Wort, dass wir begierig hören, dir fröhlich singen, gerne in deiner Gegenwart sind und dich erfahren. Du siehst, was wir jetzt brauchen. Gib du es uns. Wir sind für dich da und du für uns. In der Stille sagen wir dir, was uns gerade oder aus der letzten Woche beschäftigt und geben es dir in die Hand. Amen.
Die Lesung steht in 2. Korinther. Überschrieben sind die Verse mit die Herrlichkeit des Dienstes im Namen des neuen Bundes. Ja, es ist offensichtlich, dass ihr ein Brief seid, den Christus selbst verfasst hat und der durch unseren Dienst zustande gekommen ist. Er ist nicht mit Tinte geschrieben, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Und die Tafeln, auf denen er steht, sind nicht aus Stein, sondern aus Fleisch und Blut. Es sind die Herzen von Menschen. Wenn wir mit solchem Selbstbewusstsein von unserem Dienst sprechen, gründet sich das auf Christus und geschieht im Vertrauen auf Gott. Aus eigener Kraft sind wir dieser Aufgabe nicht gewachsen. Es gibt nichts, was wir uns als Verdienst anrechnen könnten. Nein, unsere Befähigung verdanken wir Gott. Er hat uns fähig gemacht, Diener des neuen Bundes zu sein. Eines Bundes, der sich nicht mehr auf das schriftlich niedergelegte Gesetz gründet, sondern auf das Wirken von Gottes Geist. Denn das Gesetz bringt den Tod, aber der Geist Gottes macht lebendig. Halleluja. Ich möchte mit Ihnen gemeinsam das Glaubensbekenntnis sprechen und wer kann, den bitte ich dazu aufzustehen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Das Sammelergebnis im letzten Gottesdienst betrug 752,92 €. Herzlichen Dank hierfür allen Gebern. Die heutigen Kollektenzwecke passen, wie ich finde, zu dem Wochenspruch aus Micha. Wir wollen über den eigenen Tellerrand hinaussehen und für die Menschen da sein, die unsere Hilfe brauchen und die von Gottes Liebe zu ihnen erfahren sollen. Das haben wir getan vor einiger Zeit mit unserer Entscheidung für das Café Johannes. Das Café ist unsere Pforte in den Stadtteil hinein. Und das können wir aber nur schaffen, wenn wir dafür zusammenlegen. Und das wollen wir gleich tun in der Eingangskollekte beim nächsten Lied. Die Ausgangskollekte wird geteilt und ist bestimmt für die Flüchtlingsarbeit. Zur Hälfte für eine Beratungsstelle für unbegleitete, minderjährige Flüchtlinge und die andere Hälfte geht an das psychosoziale Zentrum für Flüchtlinge in Düsseldorf. Integration geschieht nicht von alleine. Die Flüchtlinge brauchen dafür Beratung, Begleitung und Verlässlichkeit. Dafür braucht es professionelle Hilfe durch solche Stellen und Zentren. Dafür sammeln wir am Ausgang.
meine Zeit steht in deinen Händen. Heute geht's um Zeit. Ich habe das mal überschrieben. Ich habe eine kleine PowerPoint gemacht. Die erste Folie müsste sozusagen sein, mein Hier und Jetzt oder die Zukunft bestimmt mein Hier und Jetzt. Wir haben vorhin im Glaubensbekenntnis gesprochen und er sitzt zur Rechten Gottes. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Wir glauben an die Auferstehung der Toten. Wir glauben an ein ewiges Leben. Und Paulus beschreibt das in diesem Text ein wenig, wie die Zukunft die Gegenwart bestimmen soll. Ich lese den Text vor, der steht in Kapitel 7 aus dem 1. Korintherbrief. Und in dem Kapitel haben die Korinther verschiedene Fragen gestellt zum Thema Ehe, zum Thema Single-Sein. Und er beantwortet die ganz konkret. Hier wird er aber etwas allgemeiner und formuliert allgemeine Sätze. Ich lese sie vor und Sie können auch mitlesen oben bei der Folie. Dies aber sage ich, Geschwister, die Zeit ist begrenzt, dass künftig die, die Frauen haben, seien, als hätten sie keine, und die weinen, als weinten sie nicht, und die sich freuen, als freuten sie sich nicht, und die kaufen, als behielten sie es nicht, und die Welt nutzen, als benutzten sie sie nicht. Denn die Gestalt dieser Welt vergeht. Ein Text, der ruhig stehen bleiben kann, erstmal oben an der Folie. Auf den ersten Blick, ohne Kontext, das sind erstmal komische Worte. Harte Worte vielleicht. Paulus, was willst du hiermit sagen? Eine Frau haben und dann doch so leben, als ob man sie nicht hat? Da können viele Fragen hochkommen. Meinst du das echt? Wie meinst du das genau? Was soll das? Um die Bedeutung etwas näher zu kommen, möchte ich mit Ihnen da Vers für Vers lang hangeln. Und sozusagen das erste auf der nächsten Folie, da steht: Dies aber sage ich, Geschwister. Paulus, ich habe schon gesagt, der hat einzelne Fragen beantwortet und stellt jetzt eine Zusammenfassung und sagt, so hier, jetzt möchte ich noch mal was dazu sagen, zu diesem ganzen Komplex. Und er sagt, die Zeit ist begrenzt. Begrenzt, die ist nicht ewig. Die Zeit, die hört irgendwann auf. Der Moment, also der Kairos, in dem Gott handelt, im Hier und Jetzt, der ist irgendwann zu Ende. Das ist vielleicht ein wenig wie mit einer Sanduhr zu vergleichen. Das sehen Sie auch wieder auf der nächsten Folie. Eine Sanduhr und sie läuft. Und die Weltgeschichte ist vorangeschritten. Da ist schon viel Zeit durchgeflossen. Und da bleibt aber noch etwas. Wie viel? Das wissen wir nicht. Wir wissen nur, sagt Paulus, die Zeit ist knapp, kurz. Die ist bedrängt. Und dann ist sie zu Ende, diese Zeit. Für Paulus steht am Ende der Zeit etwas. Nee, nicht etwas, sondern eine Person. Und das sehen wir auch auf der nächsten Folie. Ganz am Ende steht Jesus. Davon ist er überzeugt, dass Jesus die Zeit abschließen wird, vollenden wird. Dass Jesus wiederkommt, wie wir es im Glaubensbekenntnis sagen. Er wird kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Und es wird die Auferstehung der Toten geben und das ewige Leben. Für ihn hört nicht alles irgendwann auf, versinkt im Dunkel, im Nichts, sondern Jesus steht da, wartet mit offenen Händen. Er kommt uns entgegen. Ich habe mich selber nochmal gefragt, das ist die Sicht von Paulus. Ich selber merke oft, ich denke da nicht dran, dass Jesus wiederkommt. Ja, im Glaubensbekenntnis spreche ich das. Aber vielleicht geht es Ihnen ähnlich, dass ich da drüber lese und das gar nicht bewusst lese, gar nicht bewusst spreche. Und Paulus lädt uns hier ein, dass wir erneut darüber nachdenken. Ja, Jesus kommt wieder und steht da mit offenen Armen und läuft wie der liebende Vater aus dem verlorenen Sohn uns entgegen, um uns zu empfangen. Man könnte jetzt sagen, Paulus, der hat ja gesagt, Jesus, der kommt wieder, hat er sich geirrt. Also in gewisser Weise, ja, weil Jesus ist noch nicht wiedergekommen. Ich stehe, Sie sitzen hier 2000 Jahre später und Jesus ist immer noch nicht da. Diese Erscheinung hat noch nicht stattgefunden. Doch eine andere Sache passiert, oder eine gleiche Sache passiert eigentlich, wenn wir sterben. Da begegnen wir auch Jesus. Da sehen wir ihn so, wie er ist. Paulus, der sagt an einer anderen Stelle mal, ich wünsche mir, aus dem Leben zu scheiden, um dann mit Jesus zu sein. Um dann Gemeinschaft mit Jesus Christus zu haben. Das heißt, diese Begegnung mit Jesus, ja, sie wird am Ende der Zeit stattfinden, aber auch wenn wir in den Tod eintreten, dann begegnen wir ihm, dem Leben. Und dann sehen wir ihn. Das heißt, diese Uhr, die steht nicht nur für die Weltzeit, sondern auch für unsere Zeit. Auch bei uns läuft der Sand dadurch, die einzelnen Körner. Und da ist vielleicht schon viel durchgelaufen. Mit Geburt, mit Kindergarten, Taufe, mit der Grundschule, um nur einige Sachen mal durchzugehen. Die Schule, dann kam ihre Zeit im Studium oder in der Ausbildung, in der Arbeit, Kennenlernen vielleicht von einem Partner, Familie eventuell, fröhliche Zeiten und schwere Zeiten. Da ist schon viel Zeit durchgelaufen. Und doch kommt da noch Zeit. Aber wie viel? Paulus sagt uns nur, die Zeit ist begrenzt. Bedrängt, sagt er genau, zusammengedrängt. Auf der nächsten Folie, da sieht man das nochmal. Dieses zusammengedrängt, das hat zwei Bedeutungen. Zum einen begrenzt, also ewig. Es ist nicht ewig, diese Zeit. Man hat ein Ende irgendwann. Und bedrängt in dem Sinne, dass da Unheil geschieht oder geschehen kann. Dass das Leben nicht einfach ist. Wenn wir auf die Welt schauen, ja, da geschieht vieles. Hier in Deutschland, wir leben eigentlich ziemlich relativ gut. Aber es gibt viel Krieg. Es gibt viel Leid und Not, Dürre. Da ist die Zeit zusammengedrängt, bedrängt. Da sind Menschen bedrängt. Wenn unsere Zeit begrenzt ist, wird zusammengedrängt und wir nicht wissen, wie viel kommt da noch, dann kann das Angst machen, oje, oje, wann kommt das Ende? Aber es muss keine Angst machen, weil wir wissen, am Ende kommt Jesus. Am Ende gehen wir ein in diese Gemeinschaft mit ihm. Deswegen kann das eher den Blick erheben. Für Paulus tat es das. Ja, das ist schön. Und er hat gleichzeitig gesagt, die Zeit ist kurz, also lasst uns die Zeit auskaufen. Die Zeit investieren, nicht verschwenden. Die Zeit mit ihr zu gucken, wie plane ich in ihr? Was will ich noch tun? Was steht an? Das heißt, er geht und schaut sich das an und sagt, nicht hektisch, oh, ich muss jetzt unbedingt noch die und die drei Sachen machen, aber schon planerisch, was können wir noch tun? Was ist Not zu tun? Wie wir gehört haben in dem Wochenspruch. Liebe üben, Gottes Wort halten und demütig sein vor unserem Gott. Wie können wir das praktisch umsetzen in dieser Zeit, die uns bleibt? Für Paulus steht sozusagen, weil die Zeit knapp und kurz und bedrängt ist, noch was anderes im Vordergrund. Und das möchte ich jetzt nochmal vorlesen. Dass künftig die, die Frauen haben, seien, als hätten sie keine. Und die, die sich freuen, als freuten sie sich nicht. Und die, die weinen, als weinten sie nicht. Und die, die kaufen, als behielten sie es nicht. Und die, die die Welt nutzen, als nutzten sie sie nicht. Das klingt, dieses Haben, als hätte man nicht, das kann verschieden klingen. Zum einen kann das nach Verachtung klingen. Ich soll haben, als hätte ich nicht. Das heißt, das ist nicht so wichtig. Das ist nur nebenbei irgendwie. Also eine Verachtung von dem, was da ist. Vielleicht gehen wir die einzelnen Punkte mal durch. Auf der nächsten Folie steht, dass künftig die, die Frauen haben, seien, als hätten sie keine. Mich würde mal interessieren, wie würde Ihr Partner reagieren, wenn Sie dem heute sagen, so, ich lebe jetzt so, ich hab dich, aber ich lebe so, als hätte ich dich nicht. Krisengespräch vorprogrammiert? Was würde da entstehen? Ich habe gesagt, das kann verschiedene Sachen erzeugen. Zum einen diese Verachtung in mir, ich gehe das mal ein bisschen durch, weil dass ich sozusagen sage, okay, Gott hat mir eine Ehefrau gegeben, aber das ist nicht so wichtig, dieses Körperliche. Das ist für den Himmel nicht wichtig. Eine andere Blickrichtung ist eine Verinnerlichung, die geht ähnlich. Dass ich sage, das ist Äußere ist nicht so wichtig, das Zusammensein mit meinem Partner, sondern was ich innen drin sammle und ausbreite, was für Gefühle ich habe, das ist wichtig. Es könnte aber auch sein, es geht in eine Freizügigkeit rein. Also ich soll eine Frau haben, aber so leben, als hätte ich keine. Da entstehen dann viele Beziehungen vielleicht noch, die ich nutzen kann, wo ich mir Dinge hole, die ich hier nicht kriege. Oder eine Freizügigkeit, wo ich dann denke, ich gucke nur auf mich, also so ein Egoismus. Ich denke, dass Paulus all diese Dinge nicht meint. Das weiß ich aber nicht aus diesem Text. Weil wenn ich den Text lese, dann kann ich das da so reininterpretieren. Das heißt, ich muss gucken, was sagt er an anderer Stelle? Wie geht er mit diesen Dingen um? Was will er mir hier eigentlich sagen? Und am Anfang vom 7. Kapitel, da spricht er über die Ehe. Und da sagt er, das ist gut, wenn ihr eine Einheit seid, auch eine sexuelle Einheit. Also entzieht euch nicht. Wenn ihr Ehe lebt, dann lebt sie ganz. dann lebt sie mit allen Dimensionen. Wie die Bibelstelle sagt, und die beiden werden ein Fleisch sein und aneinander kleben. Die gehören zusammen. Da entsteht eine Einheit, nicht nur auf einer sexuellen Ebene, sondern auf einer emotionalen Ebene, auf einer geistlichen Ebene. So wünscht sich das Paulus, dass die Einheit alles mit aufnimmt. Ja, da leben noch zwei Personen, zwei Individuen, aber es soll dennoch eine Einheit geben. Und er sagt, lebt das dann auch richtig, nicht halbherzig. So, okay, das hole ich mir, aber das andere nicht. Nee, ich bin dann für den anderen auch da und verantwortlich. Das heißt, diese Verachtung des Körperlichen kann es nicht sein. Auch wenn das so ein bisschen da in dem Text mitschwingt oder auch in Kapitel 7. Das ist Schöpfungsfremdheit, würde ich das mal nennen. Weil er sagt, ja, es ist besser, alleine zu leben. Aber nicht alle können das. Ich denke, wenn man sich anschaut, die anderen Texte, dann geht das in die Richtung von diesem Haben, als hätte ich nicht, in die Richtung von dem, was Bonhoeffer sagt, es gibt Dinge, die sind vorletzte Dinge und es sind Dinge, die sind letzte Dinge. Also vorletzte Dinge, das ist eigentlich alles, was wir hier leben, was auf dieser Erde geschieht. Paulus, der nennt das hier, wir haben gesehen, eine Ehefrau haben, sich freuen, kaufen, die Welt nutzen. Und Bonhoeffer sagt, das sind vorletzte Dinge. Das heißt, da kommt noch etwas. Die Dinge sind nicht unwichtig, die vorletzten Dinge. Aber es gibt etwas, das da drüber steht, was noch wichtiger ist. Wir leben hier in dem Vorletzten. Und das ist auch die Sanduhr. Die ist da. Das ist das Vorletzte. Und dennoch gibt's das Letzte. Das ist die Gemeinschaft mit Gott. Das ist Gott selbst. Und diese Gemeinschaft, die wird uns geschenkt. Da brauchen wir uns nicht anstrengen für, sondern die hat Jesus am Kreuz für uns geschaffen. Und im Glauben dürfen wir das annehmen, dieses Letzte, diese Gemeinschaft, die Ewigkeit. Und das, da sollen wir drauf vertrauen, sozusagen auf das Letzte. Wenn ich das auf die Ehe nehme, dann ist die Ehe ein Teil des Vorletzten. Das ist eine Ordnung, die es im Letzten nicht mehr geben wird. Da sagt Jesus an einer anderen Stelle, da wird man dann im Himmel sich nicht mehr verheiraten oder verheiratet werden, sondern sie werden sein wie die Engel. Im Himmel gibt es Gemeinschaft mit Gott, das Letzte. Und das geschieht schon hier im Vorletzten. Also das fängt nicht erst irgendwann an, sondern das Letzte reicht hinein ins Vorletzte. Aber hier vermischen sich noch verschiedene Dinge. Dinge, die wir später nicht mehr haben. Wie zum Beispiel die Struktur. Wie leben wir zusammen? Als Partner, als Familie. Das wird aufgelöst. Nicht im Sinne, dass wir in eine Einheit hineingenommen werden in die Trinität und so auch verbunden untereinander sind. Paulus wünscht sich, dass wir das verstehen, dass Jesus wiederkommt und dass das uns im Jetzt prägen soll, auch in unserer Ehe. Oder ich gehe weiter, die nächste Folie. Dass künftig die kaufen, so leben, als behielten sie es nicht, und die Welt nutzen, als benutzten sie sich nicht. Auch hier geht's um Letztes und Vorletztes. Ja, wir sollen einen Job haben. Ja, wir sollen Geld verdienen. Wir sollen nicht einfach nur hier rumliegen und faulenzen und warten, bis Jesus kommt. Wir sollen die Zeit investieren. und Güter auch schaffen und die Güter einsetzen, um Menschen zu lieben, um demütig vor unserem Gott zu sein, um seine Gebote zu halten. Aber es sind vorletzte Dinge. Im Himmel werden wir keinen Besitz in dem Sinne haben. Die Welt nutzen, die Dinge dieser Welt nutzen. Ja, auch da sollen wir wissen, wir werden die nicht immer haben. Und wenn uns Besitz oder die Dinge dieser Welt aus den Händen gleiten, wenn wir sie verlieren, dann zu wissen, es heißt in einem Lied, lass fahren dahin. Denn das Letzte, das hat was viel Höheres. Das heißt, auch auf der nächsten Folie sozusagen, wer weint, soll sein als, also, und die weinen, als würden sie nicht weinen, und die, die sich freuen, als freuten sie sich nicht. Damit habe ich am meisten Schwierigkeiten gehabt. Sollen die Gefühle jetzt abgeschafft werden? Ich kann es nur so verstehen, dass er sagt, okay, es geht hier um irdische Freuden, um irdisches Leid, was begrenzt ist, was wieder nur Vorletztes ist, was nicht die Ewigkeit bestimmt. Weil an einer anderen Stelle sagt Paulus, freut euch mit den Freunden und weint mit den Weinenden. Und das kriege ich nur zusammen, die beiden Sachen, wenn ich sage, okay, es ist wichtig, sich mit den Weinenden zu beschäftigen, sie zu trösten und sie für sie da zu sein, Liebe zu üben. Aber am Ende wird das alles aufgenommen werden in einen viel größeren Trost. Und auch die Freude wird aufgehen in eine viel größere Freude. Die Zeit ist kurz. Der Sand rieselt, unsere Lebenszeit vergeht. Und deswegen fordert uns Paulus sozusagen indirekt auf, nutzt die Zeit. Schaut auf das Letzte. Wie könnt ihr dafür Menschen gewinnen? Jesus kommt uns entgegen. Er ist der Letzte, der Erste und der Letzte. Und er wird alles aufnehmen. Und deswegen können wir mutig und fröhlich und befreit das Hier und Jetzt bestimmen. Es gilt, hier und jetzt zu leben, den Moment zu nutzen. Ich möchte zum Abschluss noch einmal eine Übersetzung, ich hatte die Luther-Übersetzung und die Elberfelder sozusagen, und ich möchte gerne die Basisbibel vorlesen, mit einer kleinen Änderung an einer Stelle als Abschluss der Predigt. Auf der letzten Folie sieht man das auch. Aber eins muss ich euch sagen, Brüder und Schwestern. Die Zeit ist knapp. Künftig gilt, wer eine Frau hat, soll so leben, als hätte er sie nicht. Oder wer einen Partner hat, soll seinen Lebensinhalt nicht in ihm suchen. Wer weint, soll sich nicht von der Trauer gefangen nehmen lassen. Wer sich freut, soll sich nicht in der Freude verlieren. Wer etwas kauft, soll es nicht festhalten wollen. Und wer die Dinge dieser Welt benutzt, soll gut auf sie verzichten können. Denn die Welt, so wie sie ist, vergeht. Amen. Wir feiern gemeinsam Abendmahl. Abendmahl als Stärkung, als Wegzehrung, bis Jesus wiederkommt. Er sagt im Abendmahl, da komme ich auch zu euch, auf eine spürbare Weise, so real, wie ihr das Brot in euren Händen haltet oder im Mund schmeckt und den Traubensaft trinkt, so real bin ich bei euch. Und ich stärke euch und helfe euch. Ihr seid nicht alleine. Ich lade Sie ein zu einem Gebet. Gott, du hast uns Augen gegeben, die Not anderer zu sehen. Du hast uns Ohren gegeben für ihre Klage und eine Stimme, um mit ihnen an ihrer Stelle Recht zu fordern. Du sagst uns, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Du siehst, wo wir versagen, wo wir das nicht erfüllen, wo wir nicht lieben und helfen, wo wir wegschauen oder dem Nächsten gar wehtun. In der Stille bitten wir dich, schau in unser Herz. Wir halten dir hin, wo wir nicht geliebt haben. Kyrie eleison, Herr, erbarme dich. Gott hat sich über uns erbarmt in Jesus Christus und er spricht, wenn eure Sünde auch blutrot ist, so soll sie doch schneeweiß werden und wenn sie rot wie Scharlach ist, soll sie doch weiß wie Wolle werden. Lasst uns diesem Herrn, der uns Gutes tut, sagen, dass ihm unsere Herzen gehören. In der Nacht, in der unser Herr Jesus Christus verraten ward, nahm er das Brot, dankte Gott, gab es seinen Jüngern und sprach, nehmt hin und esst alle davon. Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso nahm er den Kelch nach dem Mahl, dankte Gott, gab seinen Jüngern den und sprach, nehmt hin und trinkt alle daraus. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, vergossen zur Vergebung der Sünden. so oft ihr daraus trinkt, verkündigt den Tod Jesu Christi und dass er wiederkommt. Amen. Wir singen Christi, du Lamm Gottes. Wir feiern gemeinsam Abendmahl und zwar so, Sie kennen das wahrscheinlich besser als ich, aber ich kündige das trotzdem an für den Fall, dass Leute zum ersten Mal da sind. Wir machen einen kleinen Halbkreis hier vorne, dann geht das Brot rum und Sie können sich entscheiden, ob Sie es halten oder ob Sie es direkt essen wollen und danach geht der Saft rum. Sie können entweder aus dem Kelch trinken oder in den Kelch Ihr Brotstück eintauchen. Und dann beides essen. Wir fangen an mit den Kindern, wobei heute wahrscheinlich keine Kinder da sind, weil Ferien sind. Das heißt, fangt ihr immer auf der Seite an oder von hinten fangt ihr an? Von vorne fangt ihr an. Gut. für den Segensspruch. Sie fassen sich alle schon an die Hände. Wunderbar. Gott spricht: Ich will für euch streiten und ihr werdet stille sein. Geht hin im Frieden dieses Herrn. Amen. Jesus Christus spricht: Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Geht hin im Frieden dieses Herrn. Amen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Jesus Christus ist für sie da. Gehen Sie hin im Frieden dieses Herrn. Amen. Wir dürfen Gott dankbar sein, dass er uns nahe kommt, dass er für uns da ist, und wir singen gemeinsam: Schweigen müssen nun die Feinde.
Ja, wir haben noch was zu feiern. Nicht nur, dass der Christian hier ist, sondern Karin Mann. Karin, du bist da. Kommst du mal nach vorne? Die Karin hat nämlich 30-jähriges Dienstjubiläum gehabt am 1.10. Aber ist ja nicht nur so, dass du vor 30 Jahren hier im Haus vor Heckinghausen angefangen hast und die Seniorenarbeit gemacht, so wie du sie heute machst. Du hast erst anders begonnen, ne?
Ja, als Küsterin, ne? Oben in der Ackerstraße.
Und dann bist du umgezogen und hast die Seniorenarbeit übernommen in der Heckinghäuser Straße 222, ja?
Ja, mit einer kleinen Unterbrechung zur Ausbildung, ja. Ich habe da mal noch Krankenschwester gelernt und bin ein bisschen in den Tannenhof gegangen. Und dann bin ich wiedergekommen und hatte so eine Kombi aus Pflege und Seniorenarbeit. Jetzt habe ich eine Kombi aus Pflege und Kaffee.
Und Seniorenarbeit.
Ja, ja. Ach so, Entschuldigung, Pflege, falsch. Pflege stehe ich eigentlich so, ich mache Akquise, so nennt man das heutzutage. Also so richtig pflegen tue ich nicht mehr, Seniorenarbeit und Kaffee.
Und der Einschnitt, also ein Umbruch war ja, als der Umzug gewesen ist von der Heckinghäuser Straße 222 ins Café. Das war auch nochmal, hat sich das da auch nochmal verändert, die Arbeit?
Ja, wie gesagt, jetzt vermischt sich die Kaffeearbeit doch sehr auch mit der Seniorenarbeit. Einerseits kommen Besucher aus dem Café zu mir in die Seniorenarbeit und umgekehrt. Also das ist schon eine Veränderung. Und natürlich, wie immer, wenn sich irgendwas verändert, sagen einige, ach, da hinten war es doch viel schöner. Es gab aber auch Leute, die sagten, guck mal, was für tolle neue Räume wir hier haben. Also es gibt immer beides und ich glaube, mittlerweile sind alle ganz glücklich am neuen Ort.
Aber ich glaube, also wenn ich das von außen so sagen darf, was geblieben ist, das ist deine Arbeitsstruktur. Und wenn ich die mal benennen würde, dann würde ich sagen, Fantasie, Kreativität und Spontanität. Und dass du nah bei den Menschen bist, also du bist den Menschen zugewandt. Ja, nicht nur der Gemeinde, den Bewohnern im Haus für Heckinghausen, den Senioren, die immer kommen, sondern auch die Menschen, die kommen und sagen, was ist das hier, kann ich mitarbeiten? Für die Menschen hast du auch ein offenes Ohr und ich erlebe, du gewinnst neue Menschen dazu.
Will ich hoffen, sonst wären wir schon dreimal ausgestorben.
Aber was, wo du für mich ein Vorbild bist, ist, dass du dich immer bewegst, dass du immer in Bewegung bist. Ich erinnere mich, wir hatten miteinander gesprochen, wir hatten darüber gesprochen, dass wir das heute hier machen wollen und du hast gesagt, ach, ich habe da aber auch noch einen Antrag ans Presbyterium und mein spontaner Einfall war, welche Fortbildung möchtest du machen? Ich erinnere mich nur an Gott liebt Tango. Und dafür, Karin, für dein Herzblut und für dein Engagement, dafür wollen wir dir danken und wir haben dir ein kleines Potpourri zusammengestellt. Du hast ja auch liebe Kollegen und auch Ex-Kolleginnen und eine hat mir gesagt, was du magst. Und dabei hat sie noch gesagt, die Karin, die ist Gold wert.
Oh, wow. Zu viel der Ehre.
Ein kleines Potpourri zum Genießen und der Blumenstrauß da unten, der ist auch für dich. Den musst du jetzt auf dem Fahrrad irgendwie nach Hause bringen.
Tut mir leid. Auto dabei. Aber. Dankeschön. Ja, ich sag mal eben schnell Danke. Danke für alle Unterstützung, für die vielen lieben Worte und sonst geht Arbeit auch nicht.
Wir wollen dir gerne noch ein Bibelwort mit auf den Weg geben. In Jesaja, da heißt es mal, dass Gott sagt, ich bin der Herr, dein Gott, der dich leitet auf dem Weg, den du gehst und der dir hilft. Und das wünschen wir dir, dass du das erfährst, diesen lebendigen Gott, der dich leitet und dich lehrt und begleitet. Amen. Eine Sache, bleib noch mal kurz hier. Segen, ich durfte jetzt einen Segensspruch ihr sagen. Segen, der geht durch uns durch. Also Gott möchte durch uns Menschen segnen. Und durch die Karin wurden viele Leute gesegnet. Und ich möchte Sie ermutigen, dass Sie der Karin jetzt gleich sagen, der Segen Gottes komme über dich und bleibe bei dir. Damit Sie sozusagen auch als Gemeinde die Karin segnen, Gott segnet, aber Sie sind das Sprachrohr. Also der Segen Gottes komme über dich und bleibe bei dir. Liebe Karin,
der Segen Gottes komme über dich und bleibe bei dir.
Amen. Danke.
Abkündigungen haben wir heute nicht viele. Heute Abend ist Anbetungsgottesdienst. Wer noch mehr singen möchte und Gottes Wort hören möchte, um 18 Uhr hier im Paul-Gerhardt-Haus. Nächste Woche Sonntag, Gottesdienst auch wieder hier, 10.30 Uhr, mit Pfarrer im Ruhestand, Achim Wellnitz. dann bitte ich Sie, zur Fürbitte aufzustehen. Gestorben ist und in der vergangenen Woche kirchlich beerdigt wurde, Bernd Schmidt im Alter von 73 Jahren.
Gott, du bist der gute Hirte für uns. Wir bitten dich, dass du die Familie und Bekannten von Bernd Schmidt nun leitest auf Wiesen, wo sie ruhen können, wo sie Trost finden. Wir bitten dich für unsere Welt, wo Dürre ist. Bitte hilfe du, dass diese Menschen auch zu grünen Auen kommen, wo sie merken, hier werde ich versorgt. Wir bitten dich für die Wahlen, für unser Land, dass wir recht geleitet sind, dass du uns auf rechter Straße leitest, um deines Namens willen. Wir bitten dich, wenn die Tage nun kürzer werden, wenn die Nächte länger werden, wenn finstere Täler kommen, sei du bei uns mit deinem Stecken und Stab und tröste du uns. Du siehst, wo wir Feinden ausgeliefert sind, auf der Arbeit, oder wo wir Feinde werden. Bitte bring du uns doch an den Tisch, dass wir gemeinsam essen können, dass das bereinigt wird. Wir bitten dich, segne du uns und lass uns zum Segen werden. Gemeinsam sprechen wir das Vaterunser. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie
unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Jesus Christus, der Auferstandene, spricht: Siehe, ich komme bald, aber ich bin auch durch meinen Geist bei euch, alle Tage bis an der Weltende. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.